Ö1 Europa-Journal.
Willkommen zum Europa-Journal Sommergespräch. Zu Gast ist Ruben Neugebauer, Mitbegründer der deutschen NGO Sea-Watch. Ein Gespräch über den Alltag auf hoher See, Migrationspolitik und Menschenrechte. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Schlagzeile, das Mittelmeer wird zum Massengrab, ist keine neue. Seit dem Jahr 2000, da waren Sie, Ruben Neugebauer, 10 Jahre alt, sind zigtausende Menschen auf dem Seeweg nach Europa ums Leben gekommen. Noch viel mehr konnten gerettet werden, unter anderem durch den Einsatz von NGOs wie Sea-Watch, der weitaus größere Teil aber von Militär- und Handelsschiffen. Denn eine der fundamentalen Regeln auf hoher See ist die Verpflichtung zur Rettung von Schiffbrüchigen. Doch darüber scheint es keinen Common Sense mehr zu geben, wenn man sich die Entwicklungen der letzten Monate anschaut. Ihnen und Ihren Kollegen wird von manch politischer Seite ja zum Vorwurf gemacht, dass Sie Menschenleben retten. Unser Bundeskanzler Sebastian Kurz hat zum Beispiel einmal gemeint, der NGO-Wahnsinn müsse aufhören. Und auch, dass Sie ein gutes Geschäft damit machen würden, weil Sie angeblich mit Schleppern zusammenarbeiten. Vielleicht wollen Sie gleich zu Beginn ein paar Worte dazu verlieren.
Also zunächst mal ist es schlicht nicht wahr. Es wurde immer wieder behauptet, wir würden mit Schleppern zusammenarbeiten. Dafür gibt es keinerlei Beweise. Wir sind eine rein spendenfinanzierte Organisation. Die einzige größere institutionelle Förderung, die wir bekommen haben, ist im Übrigen von der Evangelischen Kirche in Deutschland, die uns großzügig unterstützt haben, weil die eben als gute Christen natürlich den Grundsatz, dass Menschen aus Seenot gerettet werden müssen, noch hochhalten. Man hat dann gesagt, unsere Finanzierung sei undurchsichtig. Wir sind ein gemeinnütziger Verein in Deutschland. Das bedeutet, dass wir eine Steuererklärung machen müssen, wie jeder andere auch. Und dass das Finanzamt sehr gut darüber Bescheid weiß, wer bei uns sozusagen spendet und wo unsere Finanzen herkommen. In einem sind wir uns mit dem Kanzler Kurz ja einig. Der NGO-Wahnsinn muss tatsächlich beendet werden, weil es ist Wahnsinn, dass hier Privatleute das übernehmen müssen, was eigentlich eine Aufgabe vom Staat ist. Es ist Wahnsinn, dass täglich nach wie vor Menschen in Seenot geraten und dass dann letztendlich die NGOs der einzige Garant dafür sind, dass die im Prinzip in Einklang mit internationalem Recht gerettet werden. Das ist Wahnsinn und das muss beendet werden, und zwar nicht dadurch, dass man weitere Abschottungsmaßnahmen an den Start bringt, nicht dadurch, dass man die einzigen, die hier sich im Prinzip noch an die Grundrechte halten, kriminalisiert und stigmatisiert, sondern der NGO-Wahnsinn muss dadurch beendet werden, dass die europäische Politik endlich ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommt, nämlich Lösungen zu finden, nicht zu hetzen, nicht irgendwie immer weitere Abschottungsmaßnahmen zu starten, sondern tatsächlich Lösungen zu finden für dieses Problem, und zwar in Form von sicheren und legalen Wegen, in Form von einem Konzept für Migration.
Ein weiterer Vorwurf ist, die Initiativen der NGOs auf dem Mittelmeer würden einen sogenannten Pull-Effekt verursachen, also weitere Menschen über das Meer nach Europa locken. Und umgekehrt, wenn keine Hilfsschiffe mehr kommen, so die Überlegung, kommen auch keine Flüchtlinge mehr. Ein leitender Beamter unseres Bundeskriminalamtes hat vor wenigen Wochen hier im Europa-Journal gesagt, die Schlepper würden mit Sicherheit keine Boote aufs Meer schicken, wenn sie wüssten, dass den Menschen niemand hilft. Ist das für Sie nachvollziehbar?
Das ist für uns nicht nachvollziehbar, und gerade ein Kriminalbeamter sollte eigentlich gelernt haben, wirklich den Fakten auf den Grund zu gehen und sich mal anzuschauen, wie die Lage vor Ort wirklich aussieht. Das kann im Übrigen jeder einfach von zu Hause auch machen. Man braucht da lediglich eine Internetverbindung. Und dann geht man mal auf die Seite marinetraffic.com. Da kann man nämlich sehen, wie viele Schiffe dort unterwegs sind, und da kann ich garantieren, dass zu jedem Zeitpunkt in Reichweite von diesen Schlauchbooten mindestens 10, 15 Handelsschiffe unterwegs sind, die im Prinzip diese Rettungen auch durchführen könnten. Das ist natürlich gefährlicher, wenn das ein Handelsschiff macht, weil die Crew nicht dafür trainiert ist und weil die auch nicht entsprechend ausgestattet sind. Nichtsdestotrotz, wenn man sozusagen einen solchen Pull-Faktor gänzlich ausschließen wollen würde, dann müsste man die Handelsschifffahrt auf dem Mittelmeer verbieten, und da müsste man mal ein paar Wirtschaftsexperten fragen, was dann los wäre. So. Abgesehen davon ist dieser Vorwurf schlicht falsch, dass wir ein Pull-Faktor wären. Und das kann man einfach logisch erklären. Ich meine, wir sind ja eine Reaktion auf ein Problem. Diese Menschen sind dort ertrunken, und deswegen sind wir dort vor Ort gekommen. Nicht die Menschen sind gekommen, weil wir dort waren. Wir hätten ja gar keinen Grund gehabt, dort zu sein, wenn nicht eben diese tragischen Bootsunglücke sich da in großer Zahl ereignet hätten. Deswegen sind wir dort vor Ort. Genau derselbe Vorwurf wurde übrigens auch schon der italienischen Rettungsmission Mare Nostrum gemacht. Italien hat ja nach den Bootsunglücken 2013, nach den großen, als einziges europäisches Land im Übrigen tatsächlich Verantwortung übernommen und gesagt, wir wollen das nicht akzeptieren, dass an unserer Grenze Menschen in großer Zahl ertrinken. Und deswegen haben die damals die Marine und die Küstenwache losgeschickt, um dort Seenotrettung zu leisten. Und damals war es eben der Rest Europas, Frontex vorne mit dabei, die gesagt haben, ja, das könnte die Leute anlocken und die kommen ja nur, weil da Rettung ist. Daraufhin wurde diese Rettungsmission eingestellt. Und was passiert ist, ist, dass die Mortalität massiv angestiegen ist. Also, dass sehr viel mehr Menschen bei der Überfahrt ums Leben gekommen sind als davor. Und darauf haben wir eben als NGOs reagiert. Darauf haben wir eben gesagt, na gut, dann müssen wir dort eben aktiv werden, weil dort Menschen ertrinken. Was davon nicht berührt worden ist, ist im Übrigen die Zahl der Überfahrten. Die Zahl der Überfahrten ist nach dem Ende von Mare Nostrum konstant hoch geblieben. So. Jetzt ist es so, es gibt verschiedene Gründe, warum die Zahl der Überfahrten im Moment sinkt. Was nicht dazu gehört, ist die Anwesenheit von weniger Rettungskräften. Das war auch vorher schon der Fall. Gleichzeitig haben wir aber wieder eine Situation jetzt, dass die Sterblichkeit eben massiv nach oben geht. Im Juni haben wir den tödlichsten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Und das, obwohl deutlich weniger Menschen übers Meer gekommen sind als vorher. Es sind über 600 Menschen allein im Juni ums Leben gekommen. Und zwar deswegen, weil es dort keine Seenotrettung mehr gibt. Und mit derselben Argumentation könnte man im Übrigen auch die Bergwacht verbieten. Weil es ist ja so, die meisten Menschen, die in den Bergen bergsteigen gehen und verunglücken, die haben sich ja freiwillig selber in Gefahr gebracht. Wenn man jetzt keine Bergwacht mehr hätte, wenn die Leute keine Hoffnung auf Rettung mehr hätten, dann würden sie vielleicht gar nicht erst losmarschieren. Und was so eine Rettung kostet, was das nachher den Sozialstaat kostet, wenn da vielleicht einer querschnittsgelähmt ist, bloß weil er sich selber freiwillig in Gefahr gebracht hat. Vielleicht sollte man es einfach lassen. Vielleicht sollte man die Bergwacht abschaffen. Vielleicht sollte man auch, wenn ein Motorradfahrer verunglückt, einfach keinen Krankenwagen mehr losschicken. Weil der hat es ja selber sich entschieden, da irgendwie sich in Gefahr zu bringen. Und wenn es den dann in der Kurve hinlegt, vielleicht sollte man dann einfach sagen, na, vielleicht schicken wir keinen Krankenwagen mehr los. Vielleicht sollte man da einfach ein bisschen abschrecken, so, ja, dass sich keiner mehr in Gefahr bringt. Das ist völlig zynisch.
Ist das nicht ein bisschen polemisch?
Natürlich, das ist polemisch, das ist zynisch, aber genau das ist die Logik, die dahinter steckt, wenn man sagt, wir leisten keine Seenotrettung mehr, weil es könnten ja Leute kommen.
Ihr Schiff, die Sea-Watch 3, sitzt ja seit Wochen in Valletta fest, genauso wie zwei weitere Hilfsschiffe, die Lifeline und die Seefuchs. Mit welcher Begründung eigentlich?
Ja, es offiziell werden da nebulöse Argumente vorgebracht, von wegen unserer Registrierung wäre nicht richtig so. Das war dann so, dass zwei Tage von der niederländischen Flagge, also von unserem Flaggenstaat, Inspekteure bei uns an Bord waren. Die waren sehr zufrieden mit dem, was sie dort vorgefunden haben. Und die niederländische Regierung hat dann eben auch der maltesischen Regierung deutlich gemacht, dass unser Schiff alle Voraussetzungen erfüllt. Wir haben die nötige Sicherheitsausrüstung, unsere Crew ist trainiert und unser Schiff ist deutlich besser ausgerüstet als fast alle anderen Rettungsschiffe, die man auch von staatlicher Seite auf dem Mittelmeer findet. So. Nichtsdestotrotz werden wir weiter festgehalten, im Prinzip ohne juristisch tragbare Begründung. Also wir werden dort illegal festgehalten. Es geht darum, das Mittelmeer zu einer menschenrechtsfreien Zone zu machen. So. Man will nicht, dass es Zeugen gibt für das, was an Europas Grenzen passiert. Wir haben jetzt in den vergangenen Wochen mehrfach Vorfälle gehabt, wo die sogenannte libysche Küstenwache, die ja der Handlanger für Europas Abschottungspolitik ist, schwere Menschenrechtsvergehen auf dem Mittelmeer begangen hat. Unsere Kollegen von Proactiva Open Arms haben zum Beispiel ein Boot vorgefunden, das die libysche Küstenwache aufgeschlitzt hatte, obwohl dort noch lebende Menschen an Bord waren. Ein Kind und eine Frau sind dabei gestorben und nur eine Frau hat es überlebt. Sowas ist das, was die libysche Küstenwache quasi im Auftrag der Europäer tut. Also die Leute lieber auf See sterben lassen. Was soll denn die libysche Küstenwache für ein Interesse daran haben, Menschen dort auf See sterben zu lassen? So, das ist der konkrete Auftrag, der aus Europa kommt. Da sterben Menschen und dafür will man keine Zeugen haben. Und deswegen verhindert man eben, dass die Zivilgesellschaft da rausfährt mit Schiffen, weil wir natürlich nicht nur Menschen retten, sondern weil wir auch dokumentieren können, was dort vorfällt und das auch vor Gericht bringen. Zum Beispiel unterstützen wir gerade 17 Überlebende von einem Bootsunglück im letzten November dabei, ein Verfahren gegen den italienischen Staat am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu führen, weil der italienische Staat eben dazu beigetragen hat, dass sie widerrechtlich zurückgebracht worden sind nach Libyen. Und das möchte man nicht, da möchte man uns von abhalten. Und da stellt sich im Prinzip Malta gerade zur Verfügung, um da sozusagen den Bad Cop zu machen und die Rettungsschiffe festzuhalten. Das ist das, was passiert. Das hat nichts mit Papierkram zu tun. Das ist, wie gesagt, eine massive Kampagne, um eben das Mittelmeer zu einer menschenrechtsfreien Zone zu machen.
Wie viele Schiffe sind jetzt überhaupt auf dem Mittelmeer unterwegs, private Hilfsschiffe?
Wir haben seit der vergangenen Woche kein privates Hilfsschiff mehr auf dem Mittelmeer. Die Open Arms ist noch nicht wieder zurück, weil sie von den Behörden bis nach Algeciras, also quasi bis fast nach Gibraltar geschickt worden ist. Das war der weitest entfernte Hafen, den sie wirklich finden konnten auf dem Mittelmeer. Sowas dauert dann mehrere Tage und bis sie dann wieder zurück sind im Einsatzgebiet, dauert es eben entsprechend Zeit. Die Aquarius ist seit gestern aus dem Rennen, weil Gibraltar dem Schiff die Flagge entzogen hat oder einfriert ab dem 20. August. Und unsere Schiffe sind eben festgesetzt auf Malta zusammen mit dem Schiff von Lifeline und mit der Seefuchs von Sea Eye. Also im Moment ist tatsächlich kein privates Rettungsschiff mehr vor Ort. Was dann zur Folge hat, dass zum Beispiel in den letzten Tagen ein Seenotfall sich dort ereignet hat, der über 3 Tage unbeantwortet blieb. Also über 3 Tage ist immer wieder derselbe Notruf verschickt worden über IMASAT-C. Das ist so ein Notfallsystem, über das die Küstenwache dann die Position von solchen Seenotfällen verschickt. Über 3 Tage kam da dieselbe Position immer wieder durch. Und das ist eben ganz konkret unterlassene Hilfeleistung. Und dafür gehören die entsprechenden Behörden, die da nicht handeln, vor Gericht.
Sea-Watch hat ja auch ein Flugzeug, die Moonbird, die sie selber auch fliegen. Damit werden Boote auf dem Meer ausgemacht. Und auch die hatte lange keine Starterlaubnis. Wie ist da der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge ist auch da, dass wir nach wie vor nicht von Malta aus operieren können. Das zeigt eben nochmal deutlich, dass es hier nicht um Papierkram geht, also dass es hier nicht um Registrierungsfragen geht. Also wenn man 3 unterschiedlich registrierte Rettungsschiffe plus ein völlig korrekt registriertes Schweizer Flugzeug nicht mehr operieren lässt mit keinerlei ernsthafter Begründung, dann zeigt es eben deutlich, dass es hier nicht um Registrierungsfragen geht, sondern dass es wirklich darum geht zu verhindern, dass es zivile Augen auf See gibt. Es passieren ja immer wieder Dinge, die grob gegen das Völkerrecht verstoßen. Es hat zum Beispiel jetzt gerade ein italienisches Handelsschiff Menschen zurück nach Tripoli, nach Libyen gebracht. Das ist ein grober Verstoß gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, gegen das sogenannte Refoulement-Verbot und gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Und ein Schiff mit italienischer Flagge muss sich daran halten. Das wurde auch festgestellt in dem sogenannten Hirsi-Urteil vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Die haben da einfach stumpf dagegen verstoßen. Das ist deswegen rausgekommen, weil ein ziviles Rettungsschiff, die Open Arms, zu diesem Zeitpunkt da in der Nähe war und die Funkkommunikation zwischen den Libyern und diesem Handelsschiff abgehört hat. Dadurch ist es überhaupt nur öffentlich geworden, dieser Fall. Und das möchte man eben verhindern. Und mit dem Flugzeug haben wir natürlich die Möglichkeit, ein großes Seegebiet abzudecken. Wir sind damit wesentlich schneller als mit einem Schiff und können weiter gucken. Und da kriegen wir natürlich viel mit. Und das soll da unterbunden werden.
Was passiert eigentlich mit zum Beispiel Handelsschiffen, die gerettete Flüchtlinge an Bord haben? Dürfen die anlegen in den italienischen Häfen und auf Malta?
Das ist eben genau das Problem. Also das Problem ist ja, dass es keine einheitliche Regelung gibt. Das wird ja hier um jeden Flüchtling einzeln gefeilscht zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es gab dadurch mehrere Fälle, in denen Handelsschiffe über mehrere Tage ausharren mussten vor der italienischen Küste. Die durften dann irgendwann alle anlegen, beziehungsweise die italienische Küstenwache hat dann doch die Leute übernommen, aber das hat halt erstmal mehrere Tage gedauert. Wenn so ein Handelsschiff einen Tag irgendwo vor Italien liegt und nicht weiterfahren kann, dann kostet das deutlich mehr, als unser Schiff einen Monat lang zu betreiben. So. Und dieser wirtschaftliche Schaden führt natürlich dazu, dass sich Kapitäne von Handelsschiffen vielleicht sehr genau überlegen, ob sie jetzt ordentlich rechts und links von der Brücke aus dem Fenster schauen oder nicht. Es kommt immer wieder vor, dass Handelsschiffe eben wegschauen. Das habe ich selber aus dem Flugzeug schon beobachtet. Es gab Situationen, wo ich einen Tanker zum Beispiel mehrfach dazu auffordern musste, anzuhalten und das Schlauchboot, das nicht mal 500 Meter neben diesem Tanker in Seenot geraten war, aufzunehmen bzw. die Rettung einzuleiten. Das war schon letztes Jahr so und das ist jetzt natürlich dadurch, dass es eben keine zivilen Augen mehr dort gibt, kann man sich sowas einfacher leisten. Vor allem aber ist es so, dass die Handelsschiffe ja die Leute auch nicht mehr loswerden. Da entsteht für die natürlich ein massiver wirtschaftlicher Schaden. Also wenn das, wie das kürzlich passiert ist, ein Schiff dann mehrere Tage vor Italien ausharren muss, bis es dann mal die Leute irgendwie los wird, dann entsteht da ein wirtschaftlicher Schaden. Davon könnten wir unser Schiff wahrscheinlich ein ganzes Jahr betreiben. Und das führt natürlich dazu, dass ja die Kapitäne da massiv unter Druck sind, dass die dann auch von den Reedern teilweise möglicherweise unter Druck gesetzt werden oder einfach selber sagen, wir wollen den Stress nicht haben und dann halt lieber wegschauen. Das ist natürlich für uns jetzt schwer zu beurteilen, was da genau im Hintergrund läuft. Was wir sagen können, ist, dass eben bei der letzten Rettung der Aquarius die Menschen erzählt haben, dass 5 Schiffe an diesem Boot vorbeigefahren sind, haben denen die Überlebenden erzählt. So. Also die haben quasi gesagt, bevor sie von der Aquarius dann gerettet worden ist, sind 5 andere Schiffe vorbeigefahren. Und das ist natürlich eine konkrete Auswirkung von der europäischen Politik, dass eben sichere Häfen verweigert werden. Und wenn es da zu Toten kommt, dann gehen die konkret aufs Konto von denen, die diese Politik eingefädelt haben. Und der Erste, der da sich aus dem Fenster gelehnt hat, war der Bundeskanzler Kurz.
Wir haben schon darüber gesprochen, der neue europäische Weg scheint es ja zu sein, Schiffe mit Flüchtlingen an Bord erst anlegen zu lassen, wenn sich andere europäische Staaten dazu bereit erklären, die Menschen aufzunehmen. Was mitunter zu diesen erbärmlichen Irrfahrten auf See führt, das muss doch für die betroffenen Flüchtlinge wie auch die Crewmitglieder extrem belastend sein.
Das ist extrem belastend, sowohl für die flüchtenden Menschen als auch für die Crew. Deswegen ist es ja im Seerecht auch ganz klar geregelt, dass eben die Zeit, die die Menschen nach einer Rettung auf See verbringen müssen, so gering wie möglich zu halten ist. Und es ist wirklich eine Schande für die Europäische Union, dass der Friedensnobelpreisträger nicht dazu in der Lage ist, hier eine Lösung zu finden für ein ganz simples Problem. Menschen sind in Seenot, die müssen gerettet werden, die müssen an Land gebracht werden. Und wenn der reichste Kontinent der Welt, der immer die Menschenrechte so hoch hält, nicht dazu in der Lage ist, da eine Lösung zu finden, dann ist das wirklich beschämend. Das ist beschämend, dass die Europäische Union mehr dafür tut, Seenotrettung zu verhindern, als dann in solchen Fällen eine Lösung zu finden. Das ist für mich wirklich nicht nachvollziehbar.
Wir sprechen heute mit Ruben Neugebauer von Sea-Watch. Er hat Sea-Watch mitgegründet und aufgebaut. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen?
Naja, es ist ja eben wie gesagt so, dass das Problem schon länger besteht. Seit vielen Jahren ertrinken Menschen auf dem Mittelmeer. Allerdings war es dann so, dass das 2014 eine tragische Wendung im Prinzip genommen hat, dass da die Rettungsmission Mare Nostrum, die vom italienischen Staat ja ausgeführt worden ist, eingestellt worden ist, auf Druck im Übrigen der Europäischen Union und damit die Todeszahlen massiv angestiegen sind. Gleichzeitig war es so, dass wir hier in Deutschland 25 Jahre Mauerfall gefeiert haben. Und da haben wir uns natürlich gefragt, wie kann es sein, dass man auf der einen Seite sich darüber freut, dass die Mauer gefallen ist, und gleichzeitig baut man eine neue Mauer an den europäischen Außengrenzen. Wie kann es sein, dass man quasi der Mauertoten gedenkt? Das ist ja ohne Zweifel tragisch, was da passiert ist. Aber wie kann man dieser Toten gedenken, ohne zu erwähnen, dass es quasi an den europäischen Grenzen viele tausend Mauertoten jedes Jahr neu dazukommen? Und aus dem Grund haben wir halt gesagt, dann müssen wir halt aktiv werden. Dann müssen wir als Zivilgesellschaft halt das leisten, was der Staat nicht willens ist zu tun. Und deswegen hat Harald damals die Organisation Sea-Watch gegründet und Harald Höppner, genau, ist der Gründer von Sea-Watch und das habe ich damals frühzeitig mitbekommen und das fand ich eine gute Idee und da war ich natürlich dabei und seither mache ich nicht viel anderes.
Sie sind ja eigentlich Journalist, Sie sind heute Aktivist. Wann ist für Sie der Entschluss gefallen, das eine nicht mehr zu sein und das andere zu werden?
Ich weiß nicht, ob man das eine nicht mehr ist automatisch. Es ist natürlich so, es gibt dieses Objektivitätsdogma. Dazu hat der geschätzte Kollege Glenn Greenwald gesagt, nicht jeder Journalist ist ein Aktivist, aber jeder gute Journalist ist ein Aktivist. Weil letztendlich ist es ja so, was macht guten Journalismus aus? Das heißt, ich halte mich an die Fakten. Ich darf sehr wohl eine Meinung dazu haben. So. Ich muss halt faktenbasiert diskutieren und das vermisse ich eigentlich doch häufiger im Journalismus. Also wir haben vorhin über die Vorwürfe, die uns gegenüber gemacht worden sind, gesprochen. So. Da wäre es ja gut gewesen, wenn ein paar Journalisten, sagen wir mal, einen etwas aktivistischeren Motivation an den Tag gelegt hätten und nicht nur nachgeplappert hätten, was da irgendwie gesagt worden ist, sondern dem wirklich mal auf den Grund gegangen wären. So. Recherchiert hätten. So. Da ist es eigentlich relativ egal, was ich für eine Meinung dazu habe. Ich möchte über Fakten reden. So. Zum Beispiel gab es dann den Vorwurf, dass die NGOs Lichtsignale an die libysche Küste geben würden. So. Da kann man sich jetzt hinsetzen und sagen, ich bin ein objektiver Journalist, ich sage, der Staatsanwalt sagt das, die geben da Lichtsignale, dann rede ich nochmal mit der anderen Seite, mit der NGO, die sagt, wir geben keine Lichtsignale. Damit habe ich zur Aufklärung von diesem Sachverhalt nun mal gar nichts beigetragen. Da war ich zwar neutral, aber da habe ich nichts dazu beigetragen, das aufzuklären. Wenn ich meinetwegen Aktivist bin oder Journalist bin, völlig egal, aber ich möchte das aufklären, dann gehe ich da mal rein und gucke mir das an und dann stelle ich sehr schnell fest, dass sich die NGO-Schiffe alle außerhalb der libyschen Hoheitsgewässer aufhalten. Und dann gucke ich mal, was ist eigentlich die Masthöhe von diesen Schiffen. Und dann stelle ich noch fest, dass die Erde eben keine Scheibe ist, sondern dass die Erde eben eine Kugel ist. Und dann stelle ich sehr schnell fest, dass es für diese NGOs gar nicht möglich ist, diese Lichtsignale an die libysche Küste zu geben. Also einfach geografisch nicht. Das haut nicht hin. Entweder glaube ich, die Erde ist eine Scheibe, oder ich kann eben diese Theorie von diesen Lichtsignalen ganz fix widerlegen. Und da ist mir eben ein, sagen wir mal, ein Journalist mit einer aktivistischen Motivation, der den Dingen auf den Grund geht, deutlich lieber als jemand, der halt sagt, naja, ich höre die eine Seite und ich höre die andere Seite. Und Das ist eben das Ding. Und das andere Ding ist eben, Desmond Tutu hat es mal gesagt, if you choose neutrality in times of oppression, you have chosen the side of the oppressor. Also wenn man in Zeiten von Unterdrückung neutral ist, dann stellt man sich auf die Seite vom Unterdrücker. Und genau das passiert im Moment in dieser Debatte um Migration, die ja völlig, sagen wir mal, sachfremd eigentlich geführt wird. Also da wird sehr viel Stimmung gemacht, da geht es sehr viel um Stimmungsmache. Und was ich nicht verstehe, ist, warum man den Quatsch, den die Rechten reden, irgendwie nachplappern darf, ohne dass einem jetzt einer sagt, ja, du bist halt ein rechter Aktivist. Aber gleichzeitig, wenn man sich auf die Seite der Menschenrechte stellt, also auf die Seite der Grundrechte, auf die Seite derer, die im Prinzip hier die europäischen Grundwerte verteidigen, dass man dann als Aktivist abgestempelt wird. So, das ist für mich schwer nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz ist es ein Fakt. Und ich sag mal so, ich stehe da halt vor der Entscheidung. Ich muss vielleicht mal meinen Kindern irgendwann erklären, was ich eigentlich gemacht habe, als hier Europa seine Werte verraten hat. Ich muss vielleicht irgendwann erklären, wo ich gewesen bin, als wir Europäer viele tausend Menschen an unseren Grenzen haben ertrinken lassen. So. Da werden die Generationen nach uns vielleicht Fragen haben und da möchte ich eine Antwort parat haben. Und da möchte ich nicht sagen, naja, ich musste halt neutral sein.
Wie muss man sich jetzt so einen Einsatztag auf hoher See vorstellen? Sie sind ja selber operativ tätig. Sie fliegen, Sie sind mit an Bord. Können Sie uns schildern, wie ein, ich sage jetzt mal, ein schlechter Tag an Bord ausschaut?
Ja, ein schlechter Tag ist immer dann, wenn Boote in Seenot geraten. Also im Gegensatz dazu, dass uns immer vorgeworfen wird, wir würden die Leute da rauslocken. Wir sind froh, wenn keine Boote unterwegs sind. Wir würden uns wünschen, dass niemand gezwungen ist, auf diesen seeuntauglichen Booten da in See zu stechen, weil alle anderen Wege eben versperrt sind, um eben zu flüchten. So. Und deswegen ein guter Tag ist, wenn niemand in Seenot gerät. Ein schlechter Tag ist, wenn Seenotfälle sich ereignen, weil das in jedem Fall gefährlich ist. So. Aus dem Grund versuchen wir, diese Seenotfälle frühzeitig zu erkennen. Das heißt, auf unserem Schiff sind wir 24/7 auf Ausguck, so in Schichten natürlich, aber der Ausguck ist rund um die Uhr besetzt. Wir schauen per Radar, wir schauen mit dem Fernglas und wir setzen eben auch unser Aufklärungsflugzeug dafür ein, Seenotfälle frühzeitig zu erkennen. Die meisten Seenotfälle kriegen wir aber von der Rettungsleitstelle gesagt, sei es jetzt von der libyschen, was jetzt auch schon vorgekommen ist, oder von der italienischen. Dann fahren wir dahin. Also entweder haben wir das Boot selber entdeckt oder es wird uns eben eine Position gemeldet, dann fahren wir dorthin. Das Allerwichtigste ist dann erstmal das Überleben dieser Menschen zu sichern, also das nackte Überleben tatsächlich. Dafür ist es wichtig, den Rettungswesten auszuteilen. Das ist im Übrigen was die sogenannte libysche Küstenwache nicht macht. Ich habe auf den Booten der libyschen Küstenwache noch keine einzige Rettungsweste gesehen. Das liegt eben daran, dass es da nicht darum geht, möglichst Leute aus Seenot zu retten, sondern eben möglichst die Leute nach Libyen zurückzuschaffen. Und es der Europäischen Union völlig egal ist, ob die da überleben oder ob die da ertrinken. Es geht halt darum, dass man sie hier nicht haben will. Das ist bei uns anders. Bei uns zählt eben das, was im Seerecht der oberste Grundsatz ist und was auch die Moral gebietet, nämlich, dass man erstmal Menschen, die in Seenot sind, denen erstmal das Überleben sichert, das heißt, denen erstmal eine Rettungsweste gibt, damit die eben erstmal nicht ertrinken. So, das ist der erste Schritt. Dafür setzen wir unsere kleinen Schnellboote ein. Das ist auch mein Job, wenn ich an Bord bin. Ich fahre diese kleinen Rettungsboote, dann fährt man an so einen Seenotfall ran, verteilt dort Rettungswesten, dass eben die Leute erstmal nicht ertrinken. Und dann nehmen wir sie eben in kleineren Fuhren an Bord von unserem großen Schiff. Dort werden die erstmal erst versorgt. Das ist ja so, die sind in Libyen größtenteils durch richtig schlimme Zustände gekommen. So, ja. Unterernährung ist da mittlerweile leider wieder ein Thema. So. Das heißt, teilweise sind die unterernährt, häufig sind sie dehydriert, weil sie teils mehrere Tage schon auf dem Wasser ausharren mussten. Das heißt, da kümmert man sich erstmal um so eine Erstversorgung. Wir haben ein medizinisches Team an Bord, das eben schaut, wer da entsprechend Unterstützung braucht. Teilweise, weil es während der Flucht sozusagen, also während der Fahrt mit dem Boot, zu Verletzungen gekommen ist. Ganz häufig haben die zum Beispiel so Verätzungen durch so ein Gemisch aus Seewasser und Benzin, was sich eben in den Booten häufig findet. Die müssen dann versorgt werden. Ganz häufig haben wir aber auch Leute, die da mit unversorgten medizinischen Problemen aus Libyen kommen. Ganz häufig haben wir es zum Beispiel mit Folteropfern zu tun, wo unser medizinisches Team dann die Spuren noch sehr deutlich sieht von dem, was den Menschen dann in Libyen passiert ist. Und darum wird sich dann erstmal gekümmert. Und es geht natürlich auch darum, ein Miteinander herzustellen, den Leuten erstmal zu sagen, willkommen. Viele von denen sagen, sie sind vorher lange nicht quasi wie ein Mensch behandelt worden. Für viele ist es der erste Zeitpunkt seit langem, dass sie wieder wie ein Mensch behandelt werden. Und so wie die Debatte im Moment in Europa steht, ist es leider oft für sie auch der einzige Moment auf lange Sicht, wo sie wie ein Mensch behandelt werden.
Sind Sie an Ihre persönlichen Grenzen eigentlich auch schon gestoßen?
Es ist immer wieder so, dass wir an unsere Grenzen stoßen. Eigentlich sollten wir nicht da draußen sein. Eigentlich sollte es nicht nötig sein, dass ZivilistInnen dort auf See fahren müssen, um Menschen aus Seenot zu retten. Es ist ja so, das ist ja keine Naturkatastrophe, sondern das ist ja ein politisches Problem. Das ist ja nicht ein Erdbeben, weswegen die Leute da in Seenot sind, sondern diese Menschen sind dort in Seenot, diese Menschen sterben dort, weil wir denen jegliche sichere und legale Flucht verweigern, weil wir es den versperren so. Und natürlich kommt man da an seine Grenzen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da haben wir versucht, ein 16-jähriges Mädchen zu reanimieren. Die hatte gerade aufgehört zu atmen, als wir bei dem Boot angekommen sind. Wir haben alles versucht. Wir haben im Prinzip noch auf dem Schnellboot haben wir die Wiederbelebungsmaßnahmen gestartet. Wir haben die auch wieder gekriegt kurzzeitig. Wir hatten ein bisschen Ausschlag auf dem EKG dann. Aber die hat eben den Flug dann ins Krankenhaus nicht überlebt. Und das sind dann so die Tage, was kann man da machen? Wir haben dann die Flagge auf dem Schiff auf Halbmast gesetzt. Das war das Einzige, was wir noch tun konnten. Aber das ist sowas, das geht einem dann schon nahe. So, da fragt man sich dann schon, was hat dieses Mädchen falsch gemacht? So, mit welchem Recht nehmen wir es uns raus, die zu zwingen, auf so ein Boot zu gehen, weil sie keine andere Möglichkeit hat, eben den Bedingungen in dem Land, wo sie herkommt, zu entkommen. Wie kann man das rechtfertigen? Also ich frage mich da wirklich, wie diejenigen, die die Grenzen schließen, wie die das zu verantworten haben, eigentlich noch ruhig schlafen können. Wenn man bedenkt, dass hier Minderjährige dazu gezwungen werden, ihr Leben zu riskieren und dann eben häufiger doch auch sterben. Das ist für mich nicht nachvollziehbar und das bringt uns natürlich an unsere persönlichen Grenzen auch bei uns auf dem Schiff, klar.
Ruben Neugebauer, ich möchte Ihnen gegen Ende unseres Gesprächs noch eine etwas heikle Frage stellen. Was glauben Sie wäre, wenn in den Booten zum Beispiel Schweden sitzen würden, Franzosen, Deutsche, Amerikaner? Gäbe es dann auch diese hässlichen Bilder, von denen Sebastian Kurz einmal gesprochen hat, als Abschreckung? Anders gefragt, sind Menschenrechte vielleicht doch nicht unteilbar?
Da sind wir genau am Kern des Problems angekommen. Ich glaube nämlich nicht, dass dasselbe passieren würde, wenn es weiße Leute wären, wenn es Europäer wären, die da auf den Booten sitzen. Wenn in der Kieler Förde bei uns in Deutschland ein Surfer abtreibt, so, dann fahren da 5 Schiffe raus und dann gehen 2 Hubschrauber und ein Flugzeug in die Luft, um diese eine Person wieder an Land zu bringen. So. Da reitet die komplette Kavallerie los, während auf dem Mittelmeer das die europäischen Staaten fertigbringen, ein Boot über Tage in Seenot zu belassen. Und da ist eben die Würde des Menschen antastbar geworden. So. Das ist der allererste Artikel, in unserer Verfassung, und zwar sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Auf dem Mittelmeer ist sie antastbar geworden, und zwar durch das Zutun von der europäischen Politik, weil eben ein Unterschied gemacht wird, weil eben Menschenrechte zur Verhandlungsmasse geworden sind. Und da sage ich eben ganz klar, da muss man sich entscheiden. Und zwar zwischen Menschenrechten und Migrationsabwehr. Beides zusammen wird man nicht hinkriegen. Also wenn man dazu bereit ist, quasi Menschenrechte aufzugeben für die Migrationsabwehr, dann haben wir ein ernsthaftes Problem, weil dann ist auch hier unsere Demokratie in Gefahr. Weil da fängt man nämlich an, einen Unterschied zu machen zwischen Menschen. Jetzt erstmal zwischen Menschen mit europäischem Pass und Menschen ohne europäischem Pass. So, und wenn man sagt, das Leben, und das ist das, was Sebastian Kurz tut, wenn er sagt, naja, man muss halt diese hässlichen Bilder aushalten, damit sagt er nichts anderes, als dass das Leben eines schwarzen Menschen, eines Menschen, der aus Afrika kommt, weniger wert ist als das Leben eines Deutschen. Und da ist es zum Faschismus nicht mehr weit.
Und was wäre Ihr Lösungsvorschlag?
Naja, es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten, das zu lösen. So. Man braucht halt nur mal eine versachlichte Debatte. So, ja? Was wir im Moment haben, ist ein Angstdiskurs, der überhaupt nicht schaut, wie viele kommen denn eigentlich, weil so viele sind das gar nicht, die da kommen. Also es war ja auch davor so, dass Menschen gekommen sind, und zwar mehr als jetzt im Moment. Da hatten wir diese Debatte nicht so. Natürlich gab es 2015 ja im Prinzip einen Peak, also da sind sehr viele Menschen gekommen. Das hat zum Beispiel mit dem Krieg in Syrien zu tun so. Gleichzeitig ist es aber so, dass im Moment die Zahlen sowieso ja im Prinzip verhältnismäßig niedrig sind. Und man braucht auch immer nicht denken, dass da irgendwie alle kommen. Also es wird ja so dieses Narrativ gebildet, dass da alle kommen würden, dass irgendwie ganz Afrika sich auf den Weg machen würde. Das stimmt schlicht nicht. Ich war zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres über einen Monat in Ostafrika unterwegs, und ich habe da sehr viele Menschen getroffen, die dort sehr zufrieden sind und die dort bleiben wollen. Das ist ja auch klar, ich meine, das ist deren Heimat so. Wer von uns will denn weg aus der Heimat so? Wir brauchen nicht glauben, dass die alle kommen wollen. Und es gibt ja auch in der Geschichte genügend Beispiele dafür, was dann eben passiert, wenn man Migration mal ermöglicht. So, also dieselbe hysterische Debatte hatten wir ja, als es um die EU-Osterweiterung geht. Da hieß es, ganz Polen wird kommen und unser Sozialsystem fluten. Und dann hat man die EU nochmal erweitert. Da hieß es dann, ganz Rumänien und ganz Bulgarien wird kommen. So. Es gibt ein Gefälle in den Sozialstandards zwischen Rumänien und Österreich zum Beispiel. Trotzdem ist nicht ganz Rumänien nach Österreich gekommen. So. Weil die Leute sich ja da auch zu Hause fühlen. Das heißt, natürlich gibt es sicher partiell mal Migrationsbewegungen, die sind völlig normal, die hat es in der Geschichte immer gegeben, aber man braucht eben nicht denken, dass wenn man jetzt irgendwie Migration ermöglicht, dass dann irgendwie ganz Afrika kommt. Ein ähnliches Beispiel ist Mikronesien und die USA. Die USA haben irgendwann mal die Grenzen zu Mikronesien geöffnet, da dachte man irgendwie, naja, das ist ein armes Land, so, die werden dann alle in die USA einreisen, das ist halt nicht passiert. Natürlich gab es da ein Stück weit eine Migrationsbewegung, aber die hat eben alle Prognosen deutlich unterschritten, wie viele Leute da dann tatsächlich kommen. Also wir brauchen da eine Versachlichung der Debatte. Überhaupt müssen wir mal über ein Migrationsrecht reden. Europa hat ja kein Migrationsrecht, also kein Konzept für legale Migration. Deswegen drückt man eben alle in dieses Asylkonstrukt rein, und das ist eine Lose-Lose-Situation. Also da gewinnt keiner was. Das heißt, was wir brauchen, ist eine Versachlichung der Debatte. Wir müssen weg von diesem Angstdiskurs, der auch mit teilweise völlig unbegründeten Ängsten und Zahlen irgendwie rumhantiert, sondern wir müssen halt hin, uns das mal genauer anzugucken, wie viele wollen denn tatsächlich kommen, wo gibt es einen Grund dafür und wie kann man das denn in Bahnen lenken, die sinnvoll sind. Diese Abschottung, die wir jetzt haben, das ist reiner Rechtspopulismus, das hat historisch auch nie funktioniert. So, ne? Also wenn man sich die Beispiele anguckt, wo man historisch versucht hat, irgendwas mit Zäunen und Mauern zu lösen, das haben die Römer beim Limes schon gelernt, dass das nicht hinhaut. Und im Prinzip, das ist lange her, das könnte man wissen. Auch die chinesische Mauer hat auf die Dauer nicht funktioniert, und von der Mauer in Berlin brauchen wir gar nicht anfangen. So. Das heißt, was dringend notwendig ist, ist, dass wir wegkommen von diesem Angstdiskurs und dass wir halt ein Konzept für Migration entwickeln. Und das wird es auch wieder positiv besetzen, dass wir auch wieder die Chancen sehen. Weil ich frage mich natürlich auch, wenn man sich die Demografie in Europa mal anschaut, das sagt ja selbst die Bertelsmann Stiftung, bringt dann Studien raus, dass man eigentlich Migration braucht. Weil wer wischt mir denn den Hintern ab, wenn ich alt bin im Altersheim? So? Was ist denn mit den ganzen Stellen in der Pflege, die nicht besetzt sind? So? Also
letztendlich müssen wir weg davon, Migration immer nur als Gefahr zu betrachten, sondern wir müssen auch mal die Chancen sehen. Und dann müssen wir da halt vernünftige Konzepte entwickeln und nicht immer nur den Rechtspopulisten, ob es jetzt von der FPÖ oder von der AfD oder auch von der CSU oder auch ja dann eben von Sebastian Kurz kommt. Da müssen wir aufhören, dem so hinterherzulaufen.
Ruben Neugebauer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Alles Gute für Ihre Arbeit.
Sehr gerne und vielen Dank.
Mir bleibt noch auf das Journal Panorama am Montag hinzuweisen. Da begeben wir uns nach Madrid, eine Stadt, die sich trotz ihrer Größe ihre Ursprünglichkeit bewahrt hat. Für heute sagt Cornelia Krebs, danke fürs Zuhören.